Wenn man die Krankenakte aufschlägt, fällt der Blick auf das Foto eines jungen, gut aussehenden Mannes von Anfang 20, der herausfordernd in die Kamera schaut. Der Gesichtsausdruck verrät nichts darüber, dass sein Leben von Anbeginn unter keinem guten Stern stand. Albert Freitag kam in den Hungerzeiten des Ersten Weltkrieges am 28. April 1916 in Wandsbek zur Welt. Seine Eltern, der jüdische Schlachter Sally Herzberg und die Kontoristin Olga, waren verlobt. Doch hatte Alberts Vater erst nach dem Ersten Weltkrieg heiraten wollen, worüber sich das Paar am Ende zerstritt. Seit früher Kindheit war seine rechte Körperhälfte gelähmt. Mit 3,5 Jahren traten die ersten Krämpfe auf, zunächst leichter Art. Doch die epileptischen Anfälle nahmen allmählich an Zahl und Stärke zu. Manchmal 6 bis 8 Anfälle täglich. Im Alter von 8 Jahren kam Albert Freitag in die Heilanstalt Schleswig-Hesterberg. Die Diagnose lautete Schwachsinn bei Epilepsie. Bis auf wenige Unterbrechungen verbrachte er fortan sein kurzes Leben in Anstalten. Die Krankenberichte aus Schleswig schildern ihn als eigenwillig und vorlaut, körperlich schwächlich, gewalttätig gegen Sachen und Mitpatienten. Nach 9 Jahren wurde er kurz vor Weihnachten 1933 als gebessert nach Hause entlassen. 1934 trat das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft. Körperlich Behinderte, geistig oder psychisch Kranke sollten nun ohne Einwilligung der Betroffenen von Ärzten und Angehörigen medizinischer Berufe gemeldet werden und zur Begutachtung vor ein sogenanntes Erbgesundheitsgericht gebracht werden. Wer dessen Kriterien von Normalität nicht entsprach, wurde zur Zwangssterilisation angezeigt. Albert Freitag gehörte auch zum betroffenen Personenkreis, so dass er im Juli 1934 im AK Wandsbek sterilisiert wurde. Nach diesem Eingriff verstärkten sich die epileptischen Anfälle wieder. Aufgrund seines schlechten Zustandes wurde Albert 1935 in die Alsterdorfer Anstalten gebracht. Aufgrund mehrerer Auseinandersetzungen mit dem Pflegepersonal und Mitpatienten wurde 1937 ein Entmündigungsverfahren für Albert Freitag eingeleitet. In seinen Gutachten sprach sich der leitende Oberarzt der Alsterdorfer Anstalten für die Verlegung des Patienten in eine geschlossene staatliche Anstalt aus, zumal Suizidgefahr bestehe. Am 19. August desselben Jahres beschloss das Amtsgericht Wandsbek Albert Freitags Entmündigung. Über einen Vormund ist zu dieser Zeit nichts aktenkundig geworden. Erst Jahre später wurde ihm einer zugeteilt. Im April 1938 wurde der Patient erneut in eine staatliche Heil- und Pflegeanstalt gebracht. Das Euthanasie-Ermächtigungsgesetz wurde Ende 1939 auf den Weg gebracht. Und die durch die Meldebogenerfassung vorbereitete Aktion T4 lief an. Sogenannte Geisteskranke konnten mittlerweile in eingerichtete Tötungsanstalten gebracht werden, wo sie in Gaswagen getötet wurden. Über 70.000 Patienten fielen diesem Gesetz zum Opfer. Auch Albert Freitags Daten gingen am 20. April 1938 in Berlin beim Reichsgesundheitsführer ein. Viele Angehörige, alarmiert durch die Erfassungsmaßnahmen, verstärkten ihre Bemühungen um die Patienten. Auch Albert Freitags Großmutter, seine Mutter war bereits verstorben, versuchte offenbar so oft wie möglich, ihren Enkel aus der Anstalt zu holen. Vielleicht ahnte sie, dass eine gute familiäre Einbindung einen gewissen Schutz gegen willkürlichen Abtransport bieten konnte. Doch dies sollte nicht viel nützen. Am 1. Februar 1944 wurde Albert mit dem 9. Transport in die Heilanstalt Meseritz verlegt und damit zur Tötung freigegeben. Die Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Oberwalde war zwischen 1901 und 1904 als eine von 4 Anstalten in der damaligen preußischen Provinz Posen errichtet worden. Die ländliche Lage, die Abgeschiedenheit und gute Erreichbarkeit durch die Reichsbahn hatte sie für die Durchführung der Massenmorde im Rahmen der Euthanasie prädestiniert. Ab Herbst 1941 wurde Meseritz unter der Leitung des NSDAP-Aktivisten Ferdinand Grabowski im Rahmen der T4-Aktion zur Vernichtungsanstalt. Die Tötungen erfolgten in sogenannten Isolierkammern und wurden durch das Pflegepersonal mit Medikamenten wie Luminal, Morphium und Veronal vorgenommen, die meist gespritzt wurden. Fast alle Patienten lebten in Angst. Sie kannten die Bedeutung der Isolierkammern. Die Wachmannschaft war mit Pistolen und Knüppeln ausgerüstet. Kontakte mit Außenstehenden wurden unterbunden. Besucher durften das Gelände nur in Begleitung betreten. Die Toten wurden jeden Morgen mit Handkarren aus den Häusern geholt und in die Leichenhalle gebracht. Nachdem man die Goldzähne gezogen hatte, verscharrte man die Leichen in Massengräbern auf dem Anstaltsfriedhof. Albert Freitag fand anfangs Aufnahme im Haus 19. Er war bettlägerig, hatte ab und zu Anfälle. In den Tagen darauf war er in der Lage, aufzustehen. Jetzt wurde er als folgsam und ruhig geschildert. Offenbar versuchte er, sich dem Anstaltsleben möglichst unauffällig anzupassen. Die nächsten Einträge in der Krankenakte erfolgten erst 2 Monate später. Sie dokumentieren häufig starke Anfälle, Reizbarkeit und Bettlägerigkeit. Daraufhin wurde er ins Haus 18 verlegt, wo sich eine der Isolierkammern befand. Die letzte, fast unleserliche Eintragung, datiert vom 24. April 1944, lautet: Exitus letalis, gehäufte Krampfanfälle. Damit unterschied sich die beschriebene Todesursache nicht von den üblicherweise benutzten, standardisierten Eintragungen. Albert Freitag bekam somit die Todesspritze, 4 Tage vor seinem 28. Geburtstag.